und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Mein Name ist Alexandra. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder eine Podcast-Folge für euch aufnehmen darf und ich habe einen tollen Gast bei mir. Er ist einer der Geschäftsführer der Haufe Akademie und natürlich auch, wie alle unsere Gäste, Arbeiterkind. Er hat mal angefangen, Biologie zu studieren, ist aber dabei nicht geblieben. Und warum und wie das alles war, das werde ich ihn fragen und das wird er uns heute erzählen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Jörg Schmidt heute mein Gast ist. Hallo Jörg, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Alexandra, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist ja aktuell in deiner jetzigen Rolle einer der Geschäftsführer von der Haufe Akademie. Und wir werden auch später im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen darüber sprechen, was gerade jetzt aktuell auch die Haufe Akademie und Arbeiterkind.de verbindet, wie wir auf der Ebene, sage ich mal, zusammengefunden haben. Vielleicht kannst du aber einfach ein paar Worte sagen, was ist eigentlich die Haufe Akademie und was ist deine Rolle da?
Ja, die Haufe Akademie ist Weiterbildungsanbieter, Bereich berufliche Weiterbildung. Es gibt ganz viel Weiterbildung, schulische Weiterbildung, öffentlich geförderte Weiterbildung. Wir sind im privaten, beruflichen, betrieblichen Bereich aktiv und unser Kerngeschäft sind klassisch Seminare, ob online oder in Präsenz. Zum einen für einzelne Menschen, für den Einzelnen. Also es sind dann Angebote, die oder Termine, Veranstaltungen, denen Mitarbeiter und Führungskräfte aus verschiedensten Unternehmen, öffentlichen wie privaten, zu uns kommen. Oder wir nennen das Inhouse, dann unser Inhouse-Angebot, wo wir praktisch für Unternehmen Angebote zuschneiden auf ihre Mitarbeiter und Führungskräfte. Und das ist so das klassische Segment der Weiterbildung. Und natürlich hat auch bei uns längst die Digitalisierung einbezogen. Das heißt, Lernen ist heute längst mehr als nur Seminare, ob online oder in Präsenz, sondern sind natürlich auch in den asynchrone Lernformate, ja, früher E-Learnings genannt. Und wir bieten eben neben diesem digitalen Content, Lerncontent, eben auch die entsprechende Technik dazu an. Also LMS, Learning Management Systeme beispielsweise und so Geschichten und sind in dem Sinne, was Formate, Lernformate angeht, tatsächlich ein Vollsortimenter und thematisch ähnlich aufgestellt. Das war, ich glaube, wir haben 27 oder 28 Themenbereiche, so in allen typischen betrieblichen Funktionen, angefangen bei Marketing, über Controlling, Vertrieb oder eben Führungsseminare. Ein großes Thema ist für uns natürlich auch persönliche Entwicklung, persönliche soziale Kompetenzen von Menschen. Das so im Großen und Ganzen, also was wir tun.
Und wie würdest du jetzt deine aktuelle Rolle beschreiben? Vielleicht kannst du ein paar Sachen sagen, was so deine zentralen Aufgaben sind oder was genau du in deiner Rolle da als Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer gerade verantwortest.
Ja, das kann ich sehr einfach abgrenzen. Also so, um dem Bild von eben zu bleiben, bin ich verantwortlich für das offene Programm für die Einzelkunden. Und das gliedert sich auf ganz grob in zwei große Tätigkeitsfelder. Zum einen ist das der Bereich der Planung, also von den Veranstaltungen, ob online oder in Präsenz. Also die müssen ja geplant werden, organisiert werden. Wir veranstalten in Hotels draußen mit über 2000 freiberuflichen Trainern draußen. Das muss alles koordiniert geplant werden. Also ein Bereich ist das Veranstaltungsmanagement und der zweite Bereich, der dazugehört, ist das Produktmanagement. So das Herzstück, in dem praktisch die Leistungen entstehen, in denen mittlerweile über 2500 Weiterbildungsprodukte entwickelt werden, konzipiert werden, ausgeschrieben werden, in die Vermarktung kommen. Ja, also das klassische Kernsegment offene Weiterbildung, ja, und eben aufgeteilt in diese Kernbereiche, Tätigkeitsbereiche, Veranstaltungsmanagement und Produktmanagement. Ja.
Super, vielen Dank da erstmal für diesen Einblick, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was jetzt gerade dein aktueller Job ist und womit du dich so jeden Tag beschäftigst. Und für die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch schon so ein bisschen jetzt eine Vorstellung, warum auch Arbeiterkind.de und die Haufer Akademie gewisse Gemeinsamkeiten haben, gemeinsame Themen auch kreuzen. Und du hast jetzt ja auch erklärt, es geht um Bildung, um Weiterbildung, aber auch um persönliche Entwicklung. Und das sind natürlich auch alles Themen, die uns beschäftigen. Wir wollen heute, wie immer in unserem Podcast, aber natürlich auch ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte und über deinen Bildungsweg, dein Studium erfahren, du eben auch als Arbeiterkind und natürlich auch diesen ganzen Weg bis in diese Position, die du heute hast, als einer der Geschäftsführer, zu schauen, was ist eigentlich auf deinem Weg alles passiert, was ist dir da begegnet, welche Themen haben dich beschäftigt und wie bist du letztlich dahin gekommen, wo du heute bist. Und um so ein bisschen zu schauen, mit welchen Voraussetzungen bist du eigentlich in dieses ganze Thema gestartet? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Wo kommst du her? Wo und wie bist du aufgewachsen? Wie müssen wir uns das vorstellen, der Jörg von damals, bevor er in seine Schul- und Studienlaufbahn gestartet ist?
Ja, ich bin ein Kind vom Lande, ja, aus Ostwestfalen, das Sauerland, das schöne Sauerland. Mein Geburtsort ist Brilon, der hat vielleicht mittlerweile eine gewisse Prominenz erlangt durch Friedrich Merz, den Bundeskanzler, der kommt nämlich genau aus demselben Ort. Ja, dort bin ich aufgewachsen und habe meine ersten 20 Lebensjahre dort verbracht, meine Schulzeit. Bin das jüngste von drei Kindern. Mein Vater hat ursprünglich Maurer gelernt. Ist klar, meine Eltern waren Nachkriegsgeneration und mein Vater ist tatsächlich als halbweise aufgewachsen, weil sein Vater im Krieg geblieben ist, gefallen ist. Und meine Oma, seine Mutter, hatte auch drei Söhne zu ernähren dann ohne Vater. Und die ist dann tatsächlich zu ihrem Bruder gezogen, die wiederum landwirtschaftlichen Betrieb hatten. Ja. Und um dann tatsächlich für sie und für sich und seine Brüder Häuser bauen zu können, hat mein Vater Maurer ernährt erstmal. Und hat aber dann relativ zeitnah, nachdem er diese Aufgabe erfüllt hat, ich habe jetzt für meine Familie Häuser gebaut, selber natürlich haben ja die alle mit angepackt, ja, Freunde, Verwandte etc. Dann ist er halt gewechselt, weil es wahrscheinlich, ich weiß nicht so genau, wahrscheinlich war da doch ein paar Euro mehr zu verdienen, ist er in so ein kleines Stahlwerk als Arbeiter hat er angefangen und da hat er dann den Rest seines Lebens, hat dann da verschiedene Funktionen durchlaufen, war da zum Teil auch Fahrer, hat LKWs dafür gefahren. Ja, war schon im Grunde genommen, das war eine Gießerei und er war Stahlarbeiter. So, und meine Mutter hat Einzelhandelskauffrau gelernt. Die war dann im Ort, hat die eine Lehre gemacht, so einen kleinen Laden, allerlei, weiß gar nicht genau, was die alles so verkauft haben. War aber dann danach klassisch Mutter, ja, so das klassische Familienbild. Ich war der Jüngste, meine Schwester 6 Jahre älter, mein Bruder 4 Jahre älter als ich. Ja, wir alle drei hatten das Glück, danach nach der Grundschule aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Ja, haben das alle geschafft und das, ich weiß nicht, das war meinem Vater, meinen Eltern auch total wichtig. So, und dann ging es aber, dann hat uns alle einen Schicksalsschlag ereilt. Meine Mutter ist sehr jung gestorben mit Anfang 40. Da war ich 10, meine älteste Schwester 16, mein Bruder 14. Das war dann halt natürlich nochmal ein Einschnitt und hat natürlich dann auch vieles geprägt, weil mein Vater dann als diese Familie weiter ernähren musste. Und das war für ihn sicherlich auch eine harte Zeit, weil er natürlich diese Rolle, die ansonsten als Hausfrau und Haupterzieherin meine Mutter übernommen hat bis dato, natürlich irgendwie versucht hat, nach besten Kräften zu erfüllen oder zu auszufüllen. Ja, und aber das gelingt natürlich nur begrenzt. Ne? Ja, und Schulzeit war dann eher so eine Achterbahnfahrt, also wirklich in tiefen Tälern. Hat es dann aber geschafft, zum Glück, nach einer sehr, sehr schwierigen Mittelstufenzeit mit einer Ehrenrunde mittendrin auch noch in der 7. Klasse dann doch ein recht gutes Abi zu machen. Einfach aus dem Motiv heraus tatsächlich, weil ich das halt auch bei meinen Geschwistern gesehen habe. Für die war natürlich das Abitur dann auch die Tür zur großen, weiten Welt. Ja, und für ein Sauerländer-Kind, zumindest für uns war das damals so, war Köln schon die große, weiße Welt. Oder meine Schwester ist dann nach Köln gegangen zum Studieren und mein Bruder nach Berlin. Und da durfte ich dann in den Ferien mal hin und da war für mich auch klar, ich will eigentlich, so schön das Sauerland ist, also ich fahre da immer noch gerne hin, aber da will man dann in dem Alter, ich wollte da raus, so wie meine Geschwister auch. Und dann, das war so der Moment, so kurz vorm Abi, 12. Klasse, wo ich merkte, hoppla, ich brauche echt ein Abi und zwar im Idealfall auch noch ein gutes Abi, damit ich diesen Sprung aus diesem Sauerland raus schaffe, tatsächlich. Ja.
Ich glaube, das ist auch was, wo bestimmt viele, die auch so eher im ländlichen Raum aufgewachsen sind, das auch nachvollziehen und da connecten können, dass man vielleicht eben auch einfach den Wunsch hat, aus diesem Raum herauszukommen nochmal woanders hin, oder einfach dann so die ersten richtigen eigenen Schritte zu machen nach der Schullaufbahn. Und du hast vorhin ja gesagt, dass ihr alle drei auch nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen seid und dass das auch wichtig war für eure Eltern oder vielleicht auch ein Wunsch, dass die das oder dass sie es zumindest toll fanden, dass ihr die Möglichkeit hattet. Würdest du sagen, das ist auch was gewesen, was sie sich so perspektivisch auch für euch gewünscht haben, zu sagen, Abitur machen und studieren gehen? War das schon ein Gedanke? Oder ist es eher so, ja, erstmal wichtig, dass die Kinder gut in der Schule sind?
Ich muss eine kleine Korrektur vornehmen, bevor ich einen auf den Deckel von meiner großen Schwester kriege, weil meine Schwester ist tatsächlich erst zur Realschule und ist dann nach der 10. Klasse zum Gymnasium gekommen. Aber anyway, zu deiner Frage. Ich habe da zu diesem Thema ja dann nur noch meinen Vater ehrlicherweise erlebt und meine Mutter nicht so sehr, weil da war ich ja noch zu klein, da gab es ja nicht mit 10 Jahren solche Themen. Deshalb weiß ich nicht genau, wie meine Mutter dazu stand. Das war dann tatsächlich auch für meine Geschwister eher mein Vater, der Gesprächspartner in den Themen. Und bei meinem Vater war das tatsächlich ein sehr stark geprägt, ein sehr starkes Motiv. Also dieses Motiv, was, glaube ich, alle Eltern ja haben oder vielleicht gerade Eltern, die eben nicht so privilegiert sind. Meine Kleinen soll es mal besser haben. Ne? Und das war bei meinem Vater schon sehr stark ausgeprägt. Ja, der hatte, glaube ich, eine wirklich auch schwere Kindheit. Der musste auch tatsächlich so wie ich es eben erzählt habe, der wurde sehr früh von der Schule genommen. Also ich weiß nicht, ob mit 14 oder 15 sogar schon, damals hieß das ja Volksschule. Und der wurde damals wirklich auch untergenommen, weil damit er in der Landwirtschaft auch mithilft. So, ne? Und gleich in die Lehre und so. Und dann war für den auch klar, ja, so große Chancen habe ich nicht. Da sind dann die Grenzen schon sehr früh erreicht. Und dann hatte der halt ein unfassbar anstrengendes, arbeitsreiches, körperlich anstrengendes, arbeitsreiches Leben. Und der hat sich einfach immer, für ihn war das Wichtigste, dass seine Kinder es mal besser haben. Und ja, natürlich, Kehrseite des Ganzen ist, dass, ich will jetzt nicht zu viel allgemeiner, weil ich glaube, Arbeiterkinder haben vieles gemeinsam, aber natürlich muss man auch aufpassen, alle in einen Topf zu schmeißen, hat jeder, glaube ich, ganz individuelle Konstellationen. Ja, da muss man also auch aufpassen. Aber ich glaube trotzdem, bei meinem Vater war die Welt auch ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Da, so die Arbeiter, Lucala sagt man heute, und auf der anderen Seite so die Ärzte, die Chefs von irgendwelchen mittelständischen Unternehmen vor Ort, die dann die großen Autos fahren. Ja, die Lehrer allein schon, ne, privilegiert. Ja, das weiß ich noch, wenn mein Vater zu Elternsprechtagen gefahren ist, ja, dann der hat sich auch von diesen Lehrern einfach, im Nachgang sehe ich das jetzt so, halt auch beeindrucken lassen. Weil die natürlich an Wissen voraus waren und so weiter. Ja, und der wollte halt einfach, dass seine Kinder halt da auch mal mitspielen. Und natürlich verbunden mit materiellen Motiven auch, nicht so schwer arbeiten müssen, sich mehr erlauben können, ist besser.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch was viele kennen, wie du das auch schon gesagt hast, dass Eltern sich einfach immer oder oft wünschen oder diesen Gedanken haben, die Kinder sollen es vielleicht besser haben, die sollen es leichter haben. Immer wieder hören wir aber in der Community natürlich auch solche Sachen. Das ist, glaube ich, die zweite Variante, dass einem aus dem familiären Umfeld so gesagt wird, klassischer Satz, lern doch erstmal was Richtiges, ne? So ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, also wo eine Berufsausbildung das ist, was man kennt, was einem vertraut ist, das Studium vielleicht eher auch so ein bisschen dieses Ungewisse, es dauert möglicherweise recht lange, bis man richtig Geld verdient. Und ich glaube, was wir auch schon häufig gehört haben, weiß nicht, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen oder hast was Ähnliches erlebt, dieser Gedanke, dass also Jura studieren, Medizin studieren, auf Lehramt studieren, das sind Sachen, die für Eltern und Familien von Arbeiterkindern oft sehr greifbar sind, weil meistens klar ist, was man dann wird. Dann wird man Rechtsanwalt, dann wird man Ärztin oder und so weiter. Und andere Studiengänge, wo die Frage nicht ganz klar ist, was wirst du denn damit dann, was arbeitest du denn da? Da wird es dann schon manchmal ein bisschen schwieriger. Ist das auch was, wo du sagen würdest, ja, hast du auch so oder ähnlich erlebt?
Jein. Also ganz klar dieselbe Vorstellung, Titel, so die ganz klassischen Berufsbilder, die eben auch für materiellen Wohlstand stehen, wie Juristen, Anwälte, Ärzte und so weiter. In der Skala ganz weit oben, auch bei meinem Vater gewesen, ganz klar. Meine Schwester hat Sozialpädagogik studiert. Also er hat uns immer unterstützt, jeden von uns bei seinem Weg. Aber ich glaube, da hat er sich deutlich mehr Sorgen gemacht, weil das wusste er schon, da kann man ja nicht so viel Geld verdienen. Und auch auch sozialer Status spielt da natürlich eine große Rolle. So, ne? Was er nicht hatte, war, mach erstmal eine Ausbildung, da hast du mal eine Basis und so. Nee, der wollte dann schon das was richtig machen und gleich diesen großen Absprung schaffen. Ne? Deswegen war der auch bei mir, wo ich dann diese Ehrenrunde drehen musste, ich hätte auch eine Nachprüfung machen müssen können, aber nein, ich wollte, dass ich dann auch gleich wieder auf ein normales Level Anschluss finde und so. Da war der auch komplett, und das fand ich dann schon wiederum cool, dass er halt auch drauf, auch an der Stelle durchaus Lehrern Paroli geboten hat damals und gesagt hat, nee, also der ist nicht am Kopf gefallen, der Junge. Das ist jetzt meine Phase, da kommt der durch. Und nein, ihr schickt ihn jetzt nicht auf die Hauptschule. So, ne? Also da gab es ja durchaus dann Lehrer, die sehr schnell dabei waren und gleich sagen, nee, also da ist die Hauptschule und eine Lehre ist vielleicht was Besseres für den, weil der jetzt gerade mal irgendwie 2 Jahre ein paar Fünfer geschrieben hat. Ja, so, ne? Und da hat er schon halt, da war er standhaft, nein, und hatte wahrscheinlich dann Sorge, dass wir am Ende dann doch dort versauern. So, aber wirklich der Nachteil ist natürlich, dass dann auch diese Generation, also zumindest kann ich es für meinen Vater sagen, sehr, sehr in engen Kategorien gedacht hat. Ja, also das, was ich eben mit Schwarz-Weiß bezeichnet hatte, es gibt das eine und das andere und dazwischen gibt es nicht viel. Ne? Also und auch immer noch mit dieser Vorstellung, man muss sich dann, und das hat natürlich auf mich, meine Schwester wahrscheinlich ebenso, auf mich aber ganz massiv persönlich, kann ich sagen, großen Druck ausgelöst. Das ist jetzt eine Kriegsentscheidung oder lebensentscheidende Entscheidung. Du triffst jetzt eine Entscheidung nach deiner Schule und dann ist das sozusagen, dann ist klar, wie deine nächsten 40 Jahre Berufsleben aussehen. Ne? Also da war auch nicht die Offenheit, nicht die Perspektive da im Moment. Damit ist noch gar nicht alles gesagt. Ja, und es ist vielleicht auch wertvoll, die einen oder anderen Umweg zu nehmen. Und natürlich ist dann auch nicht die Offenheit da und die Perspektive jetzt mal hinzuschauen, was kann der denn eigentlich? Und weiß der eigentlich, was er kann und was er nicht kann? Und auch den Faktor, was macht ihm denn eigentlich Spaß? Wofür hat er eine Leidenschaft? Wofür begeistert er sich? Also, was, glaube ich, jedem in seinem Beruf hoffentlich klar wird, irgendwann ist, dass man vor allem in dem gut ist, wofür man brennt, wofür angezündet ist. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, haben wahrscheinlich viele Eltern meiner Elterngeneration so nicht. Und glaube ich, das hat sich mittlerweile durchaus geändert, ja? Dass da mehr Wert drauf gelegt wird.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es ist dann irgendwann so diese Phase gekommen, wenn die Zeit zum Abitur näher gekommen ist, wo du selber auch gemerkt hast, oh, ich muss zusehen, dass das irgendwie hier doch vielleicht auch ein guter Abschluss wird. Das ist wichtig, dass ich das auch schaffe. und eben auch vielleicht nochmal mit diesem Gedanken, den man von zu Hause möglicherweise auch mitgekriegt hat, Erfolg bedeutet auch finanzieller Erfolg, also dass das auch aneinander geknüpft ist, das heißt irgendwie einen guten Abschluss machen, eben gut im Studium sein, damit man auch dann den entsprechend gut bezahlten Job vielleicht irgendwann kriegt.
Genau.
Und dann kommt ja aber der Moment die Frage, was denn dann nun studieren? Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute, egal auch aus welcher Generation oder an welchem Punkt sie gerade sind, wo ich das immer wieder höre, ja, das war dann der schwere Moment, weil man eigentlich gar keine Vorstellung davon hatte, was gibt es alles für Studienfächer, was kann ich machen, was will ich eigentlich machen, mache ich was, worin ich gut bin oder mache ich was, wofür ich mich interessiere, ist das möglicherweise gar nicht deckungsgleich. Wie hast du deine Entscheidung getroffen oder hattest du jemanden, der da vielleicht auch dich unterstützt hast oder was hast du dir zur Hilfe genommen, möglicherweise, um eine Entscheidung zu treffen?
Also das war unfassbar schwer. Da muss ich sagen, da habe ich in dieser Phase so einen Großteil im eigenen Saft gekocht, wie man so schön sagt. Natürlich hatte ich meine Geschwister ein Stück weit, die aber ja auch noch jung waren und die auch gerade zu der Phase auch selber noch am Studieren waren und so. Und die waren aber auch alle weit weg. Ich habe mich dann zunächst einmal doch aus dieser Begeisterung für Biologie, die ich in der Schule hatte, wo ich dann nicht einfach hatte, wo ich gemerkt habe, hey, das begeistert mich, dafür entschieden. Ich hatte dazwischen noch den Zivildienst, das war ganz gut, das hatte ich noch eine Phase zum Nachdenken. Und ja, ich habe dann erstmal gesagt Biologie und hatte auch jetzt nicht meinen Vater so dagegen oder so. Der hat am Ende dann uns auch in dem, was wir wollten, durchaus unterstützt. Aber ich bin ehrlich gesagt schon mit großen Zweifeln in dieses Studium rein und großen Sorgen. Was dazu geführt hat, dass ich dann tatsächlich schon im ersten Semester umhergelaufen bin und tatsächlich, ich bin in Forschungsinstitute reingelaufen der Uni und habe Doktoranden-Interviews. Also nicht wie wir es jetzt, sondern einfach, ich habe die angesprochen. Ein paar. Und ich habe eigentlich sinngemäß immer die gleiche Antwort bekommen. Und für mich waren das ja die Erfolgreichen. Also die waren ja schon am Promovieren. Ne? Und die frage ich mal. Und dann habe ich die in Gespräche verwickelt und habe die gefragt, ja, welche Perspektiven siehst du denn und so. Und irgendwie kam immer die Quintessenz von denen, war immer, es ist schon toll, wenn dir das Spaß macht, super, total interessant. Aber dann kam der Nachsatz, aber wenn du noch was anderes weißt, was dir Spaß macht, dann mach erst er das. Weil der Hinweis war, ja, die Grundgesamtheit deinem Job ist extrem niedrig. Viele landen irgendwie in der Pharmabranche als Vertreter. War damals so ein Muster, ist vielleicht auch immer noch so. Und ganz viele dann halt irgendwie doch im Taxi oder so und machen was ganz anderes. Ja, weil eben so viele Jobs dafür nicht gibt. Und das hat mich schlaflose Nächte gekostet, das weiß ich noch. Und dann war es auch so, dass ich einen ganz tollen SOWI-Lehrer hatte, Sozialwissenschaften hieß das damals. Das war mein zweiter Leistungskurs in der Schule. Zum Glück war das ein toller Lehrer, weil bis dahin hatte mich Wirtschaft überhaupt nicht interessiert. Und der hat aber, im Grunde genommen hat der VWL mit uns gemacht. Und damals war ja auch so die Zeit Maueröffnung, Einheit, deutsche Einheit. Und das hat er ganz lebensnah, hat er das durchgenommen mit dem VWL. Das hat mich total begeistert. Und dann war der Moment, da ich sagte, nee, wenn ich jetzt wandern, also dann habe ich tatsächlich im ersten Semester irgendwann zum Schluss entschieden, dann mache ich doch das andere. Ja, zugegeben, nicht mit derselben Begeisterung und Leidenschaft wie für Biologie, aber es hat mich auch interessiert. Und habe ich gesagt, nee, dann folge ich sozusagen dem Rat dieser Studenten. Und bin dann ganz schnell umgesprungen. Das ging dann aber nur zum jeden zweiten Semester, dass man umspringen konnte. Ich habe dann aber geschafft, irgendwie im zweiten Semester noch als Biologiestudent Schein in VWL zu machen. Irgendwie habe ich das hingefuchtelt gekriegt. Und so, weil das hat mir, ich hatte einen unfassbaren Druck. Ich weiß nicht, ob das anderen Arbeiterkindern auch so geht. Ich hatte einen unfassbaren Druck, dieses Studium schnell durchzuziehen, weil einfach mein Vater hat mir das zum großen Teil auch mit seinem geringen Gehalt finanziert, weil, auch das ein bisschen skurril vielleicht schon, meine Schwester hat BAföG bekommen. Und mein Bruder wiederum, der war ein ganz toller Handballer, der ist Handballprofi auch, der Bundesliga gespielt und hat damit sein Studium mitfinanziert. So, und ich als Letzter, da hatte mein Vater den Ehrgeiz, nee, da brauchen wir jetzt keinen Kredit vom Staat und du, da musst du auch nichts zurückzahlen. Ach, ne, das ist so dieser, vielleicht auch Arbeiterstolz, das kriege ich hin. Und ich habe nebenbei natürlich auch gejobbt in den Ferien und in den Semesterferien im Gartenbau und während des Studiums zum Teil an der Bibliothek und so. Also es hat so gerade gereicht. Aber es war trotzdem klar, ohne meinen Vater geht's jetzt nicht. Und ich wusste genau, wie schwer der dafür arbeiten muss. Und das war für mich echt eine wahnsinnige Drucksituation. Bloß kein Semester zu viel. Und ich habe dann auch tatsächlich, ich habe es echt geschafft, nicht durch eine einzige Prüfung zu fliegen, zu rauschen. Und im Nachgang muss ich aber auch sagen, ich kann jetzt nicht von mir so, oftmals wird das ja so ein bisschen romantisiert, oh, die Studienzeit, so toll und ach, was war das denn? Nein, ich habe mich da echt sehr diszipliniert durchgeboxt, einfach vor dem Hintergrund bloß kein Semester mehr, ja.
Es ist dann natürlich auch eine große Herausforderung. Ich glaube, das werden auch viele kennen, eben, dass immer dieser Struggle ist, so auf der einen Seite noch nebenbei jobben, Geld zusätzlich noch verdienen müssen, auch wenn dein Vater dich finanziell unterstützt hat und gleichzeitig irgendwie in der Regelstudienzeit bleiben wollen. Also das ist natürlich auch eine große Aufgabe, wo dann sicherlich wenig Zeit für das vielleicht romantisierte Studierendenleben nebenbei bleibt. Und und du ja auch was gemacht hast, was finde ich für Arbeiterkinder auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, nämlich dein Studienfach nochmal zu wechseln. Ja, früh zu wechseln, also du hast schnell gemerkt, das ist es nicht. Aber ich glaube, das ist auch wichtig für viele zu hören, dass das total okay ist, das zu machen. Gerade wenn man schon am Anfang merkt, das ist es gar nicht. Ne? Und besonders, wenn man mit dieser Vorstellung, das hast du ja auch beschrieben, dass dein Vater auch eher so diese Idee hatte, naja, wenn man sich nach der Schule für etwas entscheidet, dann ist das für immer. Ne? Diese möglichen Umwege eben gar nicht als eine positive Sache auch zu erkennen. Und ich glaube, das ist auch was, wo viele einen Druck spüren, wenn ich jetzt zu Hause sagen muss, ich wechsle nochmal das Studienfach, dass das so sehr schnell gleichgesetzt wird mit, du hast das abgebrochen, du bist daran irgendwie gescheitert, das ist jetzt schlecht, wenn man wechselt. Dann dauert das alles noch länger. Also da weiß ich, ist es auch eine Sorge von vielen. Und ich glaube, dass Studierende, die aus einem akademischen Background kommen, mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit auch nochmal sagen, okay, das ist es noch nicht, ich schwenke nochmal um. Also finde ich auch toll, dass du das so schnell bemerkt hast und dich dann auch getraut hast, das zu machen. Also ich finde, das muss man nochmal hier auch erwähnen, gerade für die Leute, die uns zuhören und vielleicht eben auch denken, ich habe meine allererste Wahl war vielleicht doch nicht die richtige.
Ja, finde ich genauso, wie du sagst. Und aber was eigentlich ich für diese Phase so als unfassbar wertvoll empfunden hätte, wäre ein echtes Sparring. Weshalb ich halt auch Arbeiterkind wirklich, wirklich so gern mit unterstütze. Weil das hätte mir das Leben so viel leichter gemacht. Es hätte mir so viel Druck genommen. Und Druck ist nicht immer nur gut, zumindest nicht, wenn es zu viel ist, dann nimmt es einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ja auch die Luft für Kreativität, für auch selber mal für sich zu entdecken, wo bin ich denn eigentlich drin gut, weil wer weiß das denn schon mit 20 oder mit 18 oder so, wer weiß denn schon, was denn wirklich sein Talent ist. Und das war, ehrlich gesagt, das war gar kein Kriterium. Das fand in diesem ganzen Findungsprozess bei mir nahezu null statt. Und ich hätte eigentlich, wie wahrscheinlich viele andere auch, jemand gebraucht, der mich zur Seite nimmt und sagt, jetzt holen wir mal tief Luft, jetzt treten wir mal beide zusammen zur Seite und überlegen mal, worin glaubst du, hast du eigentlich deine Stärken und worin sehe ich deine Stärken und was wirklich, für was entwickelst du eine Leidenschaft, eine Freude? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch verdammt groß, dass du darin gut wirst. Und diesen ganzen Prozess habe ich ehrlich gesagt Trial and Error auch nach dem Studium weiter durchlaufen. Das war auch nach dem Studium, war das Trial and Error. Nach diesem Schwenk war für mich klar, um Gottes Willen, also einen weiteren geht gar nicht natürlich. Also hieß es dann, wie vorher auch, einfach durchbeißen. Es war aber nicht nur schlimm, also keine falsche Eindruck von mir, mir hat das Studium auch selbst fachlich Spaß gemacht. Also das natürlich, ja. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass mit einem wirklich guten Sparringspartner ich sogar bei Biologie geblieben wäre. Nicht, dass ich das jetzt bereue, auch das nicht falsch verstehen. Ich genieße das, was ich jetzt als Beruf lebe, sehr. Und der Weg war ein guter, ein richtiger für mich. Aber der andere wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Keine Ahnung. Aber mit einem guten Mentor, Sparringspartner an der Seite wären da viel wichtige Fragen gestellt worden und beantwortet worden. Und vielleicht wäre was anderes bei rausgekommen. Ich bin jetzt auch glücklich, alles gut. Aber ich finde diesen, ist einfach schon wichtig. Man ist da nicht für alle Zeiten festgenagelt auf einen Job, nur weil man ein Studium gewählt. Das ist ja auch klar, das ist das eine. Also das nimmt einem natürlich auch Druck, wenn einem das mal jemand klar macht. Aber es ist auch wichtig und gut rauszufinden, was man denn eigentlich kann und will, wirklich will. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also auch schön, dass du es so beschreibst, weil das natürlich sehr genau auf diese Definition passt, die wir auch geben, wenn jemand fragt, was macht Arbeiterkind.de eigentlich und was machen unsere MentorInnen und unsere vielen ehrenamtlich Engagierten eigentlich. Und das ist natürlich einmal die eigene Geschichte zu teilen, aber eben auch genau dieser Sparringspartner für jemand anderen zu sein, ne? Dass man eben das ersetzt, was vielleicht zu Hause, in der Familie, im sozialen Umfeld fehlt, jemand, der diese Erfahrungen schon gemacht hat und der diesen Blick darauf hat, sich mit einem hinsetzen kann und dem man Fragen stellen kann, der den Struggle, den man selber hat, vielleicht auch versteht und selber schon mal durchlebt hat. Und ein bisschen beantwortet das vielleicht auch schon meine Frage, die ich immer gerne noch mal stelle: Was hättest du dir noch gewünscht oder hätte es was gegeben, wo du sagst, wenn ich das gehabt hätte, das hätte mir irgendwie geholfen? Das ist eigentlich ja schon ein bisschen eine Antwort darauf. Vielleicht jemand, der diese Dinge da mit dir besprochen hätte. Und du hast ja auch schon gesagt, es ging dann weiter, denn das ist ja auch was wir bei Arbeiterkindern in der Community erleben. So ist ja auch entstanden, dass wir nicht nur Studierende, sondern eben auch von diesem Übergang Studium in den Beruf und auch Leute, die gerade im akademischen Berufseinstieg sind, weiter begleiten, weil man immer noch spezielle Hürden hat, immer noch besondere Fragen hat. Das ist der erste akademische Beruf, in den man dann einsteigt. Wie ist es denn bei dir dann weitergegangen, also nach dem erfolgreichen Abschluss?
Also ganz ehrlich, eigentlich ähnlich. Also es ging weiter mit Trial and Error. Ich habe dann ja noch promoviert. Ich muss gerade echt nachdenken, was eigentlich das Hauptmotiv bei der Promotion war, weil ich wollte einfach noch einen Schritt weitermachen, fachlich. Das war, glaube ich, das Hauptmotiv. Und ich wollte halt in ein spezielles Feld, was ich eigentlich dann auch nicht gemacht hat. Vielleicht hat er immer noch mein Biologe im Kopf auch eine Rolle gespielt. Ich wollte unbedingt in Richtung Umweltökonomie gehen. Also ich habe ja VWL studiert und da gab es damals schon die Umweltökonomie. Und das ist ja auch ein sehr forschungslastiges Thema. Also da war es dann schon so, da hat man halt auch zwei Wege, eigentlich klassisch volkswirtschaftlich sind, aber speziell im Hinblick auf Ökologie halt eben auch Umweltökonomie. Entweder in die Forschung auch wiederum oder in die Politikberatung. So, und da wäre auch, jetzt kriege ich es wieder so einigermaßen Gedanken auf die Reihe, wie es dazu kam. Da war halt auch die Promotion auf jeden Fall ein empfehlenswerter Zwischenschritt. So, also habe ich das dann gemacht, bin aber wiederum nicht, habe dann am Ende gar nicht für Umweltökonomie promoviert, sondern im Genossenschaftswesen. Ja, ein Institut für Genossenschaftsforschung, weil mich das dann, das war auch eine Gelegenheit, das war ich dann auch spannend, da bin ich darauf. Und es war gut und es hat mir gefallen. Und dann hatte dieser Professor, dem ich promoviert war, der hatte neben seinem Lehrauftrag an der Universität, war er auch Trainer einer beruflichen Weiterbildung einer Akademie im Bankenbereich für Genossenschaftsbanken. Und da ist er regelmäßig hin und hat da Seminare gehalten, Schulung. Und darüber bin ich wiederum in Kontakt mit dieser Akademie gekommen und die dann irgendwann Produktmanager suchten. Und irgendwann hat mich dieser Professor tatsächlich da die Stelle die Stellenausschreibung offen, wo ich dann mit der Promotion am Ende war, auf den Schreibtisch gelegt. So mit der Frage, wäre das nicht was für Sie? Ja, und dann bin ich da einfach mal hingefahren. Und dann hatte ich auch da einfach das Glück, einen total tollen ersten Chef zu haben, also der dieses Vorstellungsgespräch mit mir geführt hat. Das war einfach toll. Und dieser Job damals hat mich angezündet, weil ich Weiterbildung ein bisschen als Akteur kennengelernt habe, von der anderen Perspektive heraus, weil ich immer wieder auch Seminare beziehungsweise auch Vorlesungen für den Professor halten durfte. Das hat mir Spaß gemacht. So bin ich dann weg von eigentlich diesem Gedanken, schleichend weg, Umweltökonomie irgendwie oder in die Richtung gehen zu müssen, sondern eher, Okay, und das ist auch eine Akademie, die machen auch Weiterbildung. Aha, was macht denn eigentlich so ein Produktmanager da? Das hat mir dann dort der Gesprächspartner bei der Vorstellungsgespräch näher erläutert. Und da habe ich auch gedacht, boah, da hast du ja unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeiten. Bist sozusagen, hast ganz viele Entscheidungen selber zu treffen, hast selber schon ein Portfolio. Wow, das macht allein schon irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Millionen Euro Umsatz sogar. Wow, das war irgendwie beeindruckend für mich. Also auch wieder so eine Gelegenheit, die mich irgendwie angezündet hat und schwupps war ich drin. Damals auch mit dem Gedanken, ja, ich kann es ja erstmal machen und gucke dann weiter. Jo, und mittlerweile, also bin ich immer noch in dem Segment, habe in dem Segment ein paar auch Wege genommen, habe viele verschiedene Arbeitsbereiche kennengelernt, über verschiedene Stationen jetzt nochmal, da schließlich seit 11 Jahren bei der Haufer Akademie, jetzt auch in dieser Geschäftsführerrolle. Ja, und habe während dieses Werdegangs eigentlich, da kam dann auch durch das Tun selber und die Erfolge, die ich selber erzielt habe, das Gespür dafür, was ich eigentlich kann und was mir gefällt. Und habe dann festgestellt, ja, also Management an sich, obwohl ich eigentlich damals auch mit fürchterlichen Kriterien im Kopf zu Abiturzeiten war für mich klar, BWL geht gar nicht. Um Gottes Willen, BWL. Also das war uncool, spießig, Karriere. Und ich war nie ein Mensch, dem es um Karriere und schnell nach oben kommen geht. Nie. Und auch damals war das mir eher, bloß nicht. Deswegen ging es mir an der Stelle eher mit Biologie besser. Und dann habe ich auch im Beruf erst festgestellt, ja, diese ganzen Klischees, das ist alles... Das sind Klischees eben. Und mir hat aber das selber total Spaß gemacht, was ich da tue, nämlich ein Produktportfolio managen. Und ich habe dann nach 3 Jahren die Chance bekommen für eine erste Führungsfunktion, habe die wahrgenommen und hatte da total Spaß, so ein Team von, wie waren es damals, 10, 12 Mitarbeiter zu haben. Und habe dann auch gemerkt, wow, darin bin ich jetzt gar nicht so schlecht, das liegt mir. Und so ging es eigentlich weiter. Also ich habe nie einen langen Plan gehabt und auch nie etwas, wo von früher Jugend, Studium irgendwie klar war, das ist dein Skillset, dein Kompetenzprofil und dahin sollte es für dich gehen, da passt die Rolle für dich oder so. Nie, das war immer erstmal in was reinschlüpfen, funktioniert das und ich habe Glück gehabt. Da war vielleicht bei der Entscheidung selbst schon viel Intuition da, weil man kann sich dann ja schon was unter dem nächsten Schritt vorstellen, weiß aber erst dann, ob es wirklich passt. Es hat bei mir gepasst. Ich hatte Glück vielleicht auch. Ja, ganz sicher sogar. So, und ich weiß noch vielleicht 2 Sachen noch, weil ich habe jetzt viele Umwege übersprungen. Ich habe als Student, und das halte ich übrigens immer noch für total wertvoll und wichtig, habe ich Praktika gemacht. Und das waren damals Praktika eben aufgrund dieses Motivs Umweltökonomie. Das erste Praktikum war beim Bundesministerium für Wirtschaft, aber in der Umweltabteilung. Und da wusste ich ehrlich gesagt nach 4 Wochen oder so schon, never ever lande ich in so einer Behörde. Das wusste ich, aber damit war eigentlich die Vorstellung, die ich vorher hatte, eigentlich in sich zusammengebrochen. Also Politikberatung ist nichts für mich, das wusste ich dann. Und dann bin ich auf die andere Seite gewechselt, habe gesagt, jetzt muss ich mir eine Umweltökonomie erst im Forschungsbereich angucken. Dann bin ich in so einem Wirtschaftsforschungsinstitut gegangen. Auch Umweltökonomieabteilung. Und das hat mir mehr Spaß gemacht als im Wirtschaftsministerium. Aber ich wusste nach den 3 Monaten dort, wusste ich auch, nee, das ist es auch nicht. So. Und das ist was, wo ich auch denke, ja, total gut, das zu machen. Man muss es selber erleben. Noch besser wäre es aber wirklich gewesen, jemanden an der Seite zu haben, mit dem ich diese Erfahrung hätte teilen können und Ableitung treffen können. Ja?
Ja, aber auf jeden Fall ein total guter Hinweis, dass das sicherlich Sachen sind, die hilfreich sein können, wenn man die dann vielleicht noch begleitet von jemandem hat, mit dem man die besprechen kann, dass die einem eine große Stütze sein können, die einen so auf dem Weg leitet. Das finde ich, ist ein sehr guter Hinweis für alle auch, die uns sicherlich hier zuhören. Und ich finde es einen total schönen Abschluss, aber für deine persönliche Geschichte auch, dass du gesagt hast, ich habe dann was gefunden, das macht mir Spaß und darin bin ich gut. Und das ist eigentlich ja total schön, dass du da am Ende ausgekommen bist. Und vielleicht sind wir schon fast am Ende unserer gemeinsamen Zeit hier von dem Gespräch. Es gibt sicherlich noch viele Dinge, über die wir reden könnten. Aber vielleicht kommen wir auch noch mal jetzt dahin eben angekommen in dieser Rolle, in der du heute bist, dass die Haufer Akademie uns bei Arbeiterkind.de und uns in unserer Arbeit ja auch unterstützt. Seit einer Weile wir eine Kooperation miteinander haben. Vielleicht kannst du noch abschließend zu unserem Gespräch so ein, zwei Sätze sagen, warum euch das auch wichtig ist, was ihr vielleicht auch als Haufer Akademie, du persönlich, aber auch eben in deiner Rolle dort so connected mit uns, warum euch das auch wichtig ist, unsere Arbeit zu unterstützen.
Es ist ja am Ende, unsere Berufung ist ja, Entwicklung zu fördern von Menschen. Entwicklung erleichtern ist so unser Claim, ne? Alles wird leicht, so ein bisschen die Markenbotschaft dahinter. Und das ist ja da passt ja kein, da passt ja kein Blatt Papier dazwischen eigentlich. Ja? Im Grunde genommen verfolgen wir dieselben Motive. Ja? Das, was ihr macht, speziell jetzt spezifisch für die Konstellation, die Situation von Arbeiterkindern. Aber am Ende wollt ihr ja dasselbe, genau dasselbe wie wir, nämlich Menschen in der Entwicklung fördern, weil das am Ende doch auch ein ganz entscheidender Schlüssel für Lebensglück ist. Welchen beruflichen Weg man geht und kann man seine Talente zur Entfaltung bringen? Kann man was bewegen? Sieht man Sinn in dem, was man tut? Das hat doch ganz wesentlichen Einfluss darauf, ob man ein glücklicher Mensch ist. Und da sind wir in einem ganz engen Schulternschluss miteinander. Das ist ja nicht nur so, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt irgendwie was Gutes tun, deshalb sponsoren wir irgendwas, was da draußen irgendwie gut ankommt. Nein, ja, ich finde, wir agieren da im selben Feld und das passt zueinander einfach. Und das ist eben auch für uns mehr, also für uns ist auch als Akademie das, was wir tun, die Sinnhaftigkeit wirklich wichtig. Das spüre ich bei allen unseren Mitarbeitern. Also es bleiben viele, wie auch ich, in diesem Segment und ich vermute auch stark deswegen, weil man in dem, was man tut, eben irgendwie auch die Welt besser macht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das tut Arbeiterkind ja eindeutig. Und wir, glaube ich, auch.
Ja, kann ich alles so unterschreiben. Vieles, was du gesagt hast, sind auch Dinge, die wir immer wieder formulieren. Und ich glaube, deswegen passt es auch gut. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Ich freue mich auch sehr über diese Kooperation. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir heute miteinander gesprochen haben, dass du uns auch so viel von dir persönlich und von deinem Weg und deinen Erfahrungen erzählt hast. Gibt es noch vielleicht einen allerletzten kleinen Tipp, den du persönlich unseren ZuhörerInnen geben wollen würdest? Irgendeinen Ratschlag? Wenn die jetzt noch auf dem Weg sind.
Ja, ich würde halt einfach sagen, nutzt jede Gelegenheit, um eure eigenen Perspektiven und Blickwinkel zu erweitern. Also das, was, wenn ich auf mich zurückblicke, denke ich, mein Gott, ich hatte so lange Phasen in meinem Leben und entscheidende Phasen, wo ich im Tunnel war. Und dieser Tunnel ist nicht gut. Also, und man muss selber auch darum, es ist gut, wenn man Hilfe hat und wenn man gerade euch beispielsweise dafür nutzt, Mentoring dafür nutzt, um einfach die eigenen Perspektiven weiter größer zu machen.
Das ist, ja.
Ja, und weiteren Blickwinkel zu kriegen, das ist so das Entscheidende. Und den Mut zu haben einfach auch. Das ist wirklich Vorurteile, Klischees, vorgefertigte Meinungen auch der Elterngeneration. Es wird wahrscheinlich, ich habe jetzt leider keine Kinder, aber wahrscheinlich Elterngeneration macht so seine Fehler und jede Generation hat so ein Stück weit auch sein eigenes Bild, womöglich über die Kinder, ohne es wirklich böse zu meinen oder zu wollen und engt aber den Perspektivenraum dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen ein. Und da brauchen natürlich junge Menschen, Kinder umso mehr Mut und Kraft, sich darum ein bisschen rauszulösen.
Guter Ratschlag, finde ich, und auch eine gute Werbung für unser Mentoring und damit auch nochmal der Hinweis an alle, die uns heute zugehört haben. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt nochmal vorbei auf www.arbeiterkind.de, schaut euch unser Angebot an, kommt zu unseren Veranstaltungen, nutzt unser Mentoring und hört in unseren Podcast rein und in die spannenden Geschichten, die wir schon gehört haben und die noch kommen. Und dann würde ich sagen, Jörg, vielen Dank, dass du heute da warst und für das Gespräch. Es war auf jeden Fall super spannend für mich, aber ich glaube auch für alle, die uns zugehört haben, viele wichtige Hinweise, Tipps von deiner Seite. Herzlichen Dank dafür.
Ja, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir, Alexandra.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.